Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Ich habe das eben schon gesagt, dass heute der Predigttext der aaronitische Segen ist, also eigentlich die Worte, mit denen wir fast jeden Gottesdienst beschließen. Und ich glaube, dass uns die Worte eigentlich sehr vertraut sind und trotzdem möchte ich sie uns zu Beginn noch einmal lesen. Aus dem 4. Buch Mose, aus dem 6. Kapitel, dort stehen sie in den Versen 22 bis 27 und zur Verlesung erheben wir uns. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Herr, wir bitten dich jetzt, segne dein Wort an uns. Hilf beim Reden und beim Hören und in beidem hilf beim Predigen. Amen. Ich glaube, den meisten von uns sind diese Worte recht vertraut. Wir haben sie schon oft gehört, vielleicht sogar zu oft, sodass wir gar nicht mehr so genau hinhören, wenn der Segen gesprochen wird. Aber ich glaube, das geht lange nicht allen Menschen so. Vielen geht es eben ganz anders. Die haben die Worte vielleicht noch nie gehört. Und wenn sie sie dann hören, dann bleiben es für sie erstmal Worte. Worte, die sie nicht verstehen, weil sie nicht wissen, was ein Angesicht ist, was dann zusätzlich auch noch leuchten soll. Am Ende meines Studiums, mittlerweile ist das ja auch schon ein paar Tage her, habe ich ein Buch gelesen, dessen Inhalt mich immer noch beschäftigt und dessen Titel damals so war, dass ich es einfach mitnehmen musste. Geschrieben ist das von einer Lehrerin, die an einer Sonderschule gearbeitet hat, Inge Herrmann. Und der Titel dieses Buches ist »Halt's Maul, jetzt kommt der Segen«. Da konnte ich nicht dran vorübergehen und das habe ich mit Gewinn gelesen. Es geht um Religion, denn sie unterrichtet nicht nur an der Sonderschule, sondern auch noch an der Sonderschule Religion. Sie arbeitet oder wahrscheinlich arbeitete mit Kindern, die eher rohe Sprache gewohnt waren und die auch im Umgang miteinander nicht zimperlich waren und denen eben Kraftausdrücke und Gewalt eigentlich vertrauter war, als dieses Buch hier mit den sieben Siegeln. Und da auch noch Religion unterrichten, wo die nun wirklich keinen Bock drauf hatten. Was macht man da? Sie erzählt, finde ich, sehr beeindruckend und sehr ehrlich in dem Buch von ihren Erfahrungen. Ich glaube, dass das alles nicht der pädagogischen Wissenschaft standhält, aber dass es mitten aus dem Leben ist, dass es eben wirklich Praxis ist und nicht Theorie. Halt's Maul, jetzt kommt der Segen, das war ein Zitat. Ein Zitat und eine Erfahrung zugleich. Viele von den Schülern, mit denen sie gearbeitet hat, haben wenig Gutes erlebt in ihrem Leben. Die haben nicht viel gespürt vom Segen. Dass es sich trotzdem lohnt, das Maul zu halten und die Ohren und die Herzen weit zu machen, wenn der Segen kommt, das war eine Erfahrung, die sie gemacht haben. Denn die Religionslehrerin, die verheimlicht zwar auf der einen Seite nicht, dass sie manchmal einfach sagte, also mit diesen Ungeheuern Religionsunterricht zu machen, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Und auf der anderen Seite sagt sie, neben dem ganzen Krawall, der war, neben der Unruhe und der Kratzbürstigkeit, hat sie trotzdem immer ganz viel erlebt. Ganz viel, was ihr Leben bereichert hat. Und das alles hat sich kristallisiert an den Enden der Religionsstunden, weil sie da ein Ritual eingeführt hat. Und zwar eins, was sie mühevoll einüben musste, dass immer am Ende, egal wie chaotisch die Stunde war, sich alle aufgestellt haben, sich alle an die Hand genommen haben und sich gegenseitig den Segen zugesprochen haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Und es war jedes Mal neu eine Frage, klappt das oder klappt das nicht? Geht auch dieses Ritual unter im Chaos oder wird es wirklich kraftspendend für die nächste Woche? Also schildert sie, wie es in einer Stunde war, die Schüler stellen sich auf, die ersten kichern schon wieder und plötzlich sagt der allergrößte Unruhestifter in der Klasse zu allen anderen, Halt's Maul, jetzt kommt der Segen. Und das hat sie dann zum Titel gemacht. Und ich finde es unheimlich schön. Natürlich ist der Segen keine Zauberformel. Die unruhigen Schülerinnen und Schüler, die werden auch danach wahrscheinlich in der nächsten Stunde wieder unruhig sein. Und es kann auch sein, dass das wieder ein Kampf wird. Der Segen ist keine Garantie, aber der Segen ist etwas, was unseren Alltag unterbricht. So eine Art Atemholen. Für einen Moment scheint die Ewigkeit Gottes hinein in unser Leben. Das ist die eine Szene aus diesem Buch und ich möchte noch zwei andere Segensszenen schildern. Aus anderen Kontexten. Die Eltern unter uns kennen das vielleicht, dass Kinder Phasen haben, wo sie nicht so gerne einschlafen. Und man manchmal auch gar nicht mehr so genau weiß, woran liegt das eigentlich? Die müssten eigentlich total K.O. sein nach diesem Tag und trotzdem finden sie nicht zur Ruhe. Und von einer Mutter habe ich gelesen, die auch mit ihrem Erziehungslatein am Ende war und sich plötzlich an ihre Oma erinnert hat. Dass die immer, wenn sie im Bett war und noch nicht schlafen konnte, ihr die Hand aufgelegt hat und ein Kreuzeszeichen gemacht hat. Und das macht die Mutter und tatsächlich, das Kind schläft ein. Nun ist natürlich auch der Segen kein Schlafmittel. Das hilft nicht automatisch wie eine starke Schlaftablette. Aber ich glaube, dass manchmal auch Rituale, auch Gesten, die wir gar nicht direkt mit Worten füllen, uns verspüren lassen, was größer ist als das, was wir sonst kennen. Ich glaube, dass dieses Kind gespürt hat, auch wenn die Mutter jetzt nicht mehr bei ihm ist, es ist noch jemand anders da. Gott selbst ist da und passt auf mich auf. Und die letzte Szene habe ich in Trauer erlebt. Da war in Heiden-Oldendorf der Bäckermeister, eine Größe im Ort, schwer krank. Und plötzlich rief mich seine Schwester an und sagte, er ist ganz plötzlich verstorben. Und der Bestatter war noch nicht da und ich bin hingefahren und er saß noch so in seinem Stuhl, wie er eingeschlafen war. Und der Schock war groß und dann habe ich die Schwester gefragt, ist es Ihnen recht, wenn wir eine Aussegnungsfeier machen? Und sie wusste gar nicht genau, was das ist und sagte dann aber doch ja, das wäre schön. Und die engste Familie kam zusammen und es hat nicht lang gedauert. Wir haben eine Kerze angezündet, den Psalm 23 gebetet und ein Lied gesungen und am Ende uns an die Hand genommen. Und die Schwester und ich auch unsere Hand auf den Verstorbenen gelegt und ich habe uns Gottes Segen zugesprochen. Das war ein Moment von tiefem Frieden. Natürlich nimmt auch der Segen die Trauer nicht weg. Tote werden dadurch nicht wieder lebendig und die Trauernden weinen weiter. Aber der Segen hilft uns, glaube ich, unsere Lieben loszulassen und bewusst in Gottes Hände zu legen. Gesegnet zu werden, das tut einfach gut. Und darum sprechen wir Menschen gerade an Übergangssituationen im Leben den Segen nicht nur zu, sondern legen ihnen auch die Hände auf, wenn ein Kind getauft wird. Bei Hochzeiten, Konfirmationen, Amtseinführungen. Am Ende des Gottesdienstes müsste man eigentlich auch jedem die Hand auflegen. Das würde etwas dauern und dadurch ist diese Geste dabei herausgekommen. Aber bedeuten soll sie eigentlich das Gleiche. Was passiert nun eigentlich beim Segnen? Segensworte sind Worte, die gut tun. Worte und Gesten, die sich gar nicht zuerst an unseren Verstand richten, sondern eigentlich vielmehr an unser Herz, an unser Fühlen. Manche kommen nur wegen des Schlusssegens zum Gottesdienst. In Heiden-Ollendorf gab es eine Frau, mit der konnte man sich nicht mehr unterhalten, weil sie so schwerhörig war. Aber sie kam jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und irgendwann hat sie mir mal gesagt, wissen Sie eigentlich, warum ich komme? Und ja, manchmal frage ich mich das auch. Also ich habe ihr dann immer die Predigt nachher gegeben am Schluss. Aber dann sagte sie, ich möchte nicht ohne Gottes Segen in die neue Woche gehen. Da weiß ich ja, was Sie sprechen. Das kenne ich. Und da können einige, glaube ich, drüber lächeln. Und trotzdem ahnen wir, warum sie gespürt hat, das ist einfach wichtig. Das sind nicht nur Worte, das ist mehr als der feierliche Abschluss vom Gottesdienst. Unser deutsches Wort segnen kommt von dem lateinischen Wort signare, das bedeutet bezeichnen. Also wir werden mit einem Zeichen versehen. Die Lutheraner schlagen beim Segen auch noch das Kreuz. Wir Reformierten dürfen das nicht. Vielleicht sollten wir das einführen. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Im Segnen werden wir mit dem Namen Jesu bezeichnet. Und das ist einfach wichtig. Manche Eltern machen das mit ihren Kindern. Und ich finde, das gibt uns nochmal eine Gewissheit. Du gehörst zu Jesus. Es gibt niemand, der über dich verfügen kann. Deine Eltern nicht, dein Chef nicht, auch später nicht dein Mann oder deine Frau oder deine Clique, sondern du gehörst zu Jesus. Er spricht das letzte Wort über dich. Nicht der Tod ganz am Schluss, sondern Jesus spricht das letzte Wort über dich und sagt zu dir, du gehörst zu mir. Auf Lateinisch und auf Griechisch sind die Worte etwas anders für Segen. Beide heißen gut sprechen. Wenn wir gesegnet werden, werden wir also gut gesprochen. Alles, was uns ausmacht, alles Schöne und alles Schwere, kommt in einen Raum, in dem Gott segnend zu uns sagt, es ist gut. Dann heißt Segen natürlich nicht, etwas gut zu nennen, was nicht gut ist. Aber wenn ich gesegnet werde, wenn ich gut gesprochen werde, werde ich in meinem Kern angesehen, so wie ich bin, bin ich gut. Denn ich bin ein Kind Gottes. Ich bin mit seinem Namen bezeichnet. Die pubertierenden Schülerinnen und Schüler der Förderschule sind eben nicht nur die kleinen Ungeheuer, als die sie oft wahrgenommen werden, sondern in ihrem Kern sind sie geliebte Kinder Gottes und gut. Und das gilt eben auch für uns, für alle Schuld, die wir auf uns laden, das ist die eine Seite. Aber in unserem Kern sind wir alle gut und Gottes geliebte Kinder. Und Schluss möchte ich noch einen etwas genaueren Blick auf die Worte vom aaronitischen Segen werfen. Nach der Bibel sind das Worte, die Gott selbst an Mose gerichtet hat. Weil Mose aber kein guter Redner war, hat er die Worte weitergegeben an seinen Bruder Aaron und dessen Söhne. Und daher kommt der Name aaronitischer Segen. Gott gab ihnen den Auftrag, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Es gibt auch noch andere Segensworte in der Bibel, aber das ist eine besondere Herausstellung. Und Martin Luther war derjenige, der so kühn war, dass er diese Worte, von denen ausdrücklich gesagt ist, dass sie dem Volk Israel gelten, dass er sie in den evangelischen Gottesdienst übernommen hat. Und so ist es wohl der Segen geworden, der am häufigsten in der evangelischen Kirche gesprochen wird. Dieser Segensspruch ist ein wirklicher Zuspruch. Gott spricht uns etwas zu. Gott wendet sich uns zu und will an uns handeln. Und dreimal heißt es da, der Herr. So hat Luther das Wort für Jahwe übersetzt. Es heißt also bewusst nicht, Gott segnet dich. Der Begriff Gott ist austauschbar. Auch Allah heißt auf Deutsch Gott. Aber hier geht es um den Herrn, um unseren Herrn. Und so bekennen wir als Gottesdienstgemeinde auch zu Beginn, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der erste Teil des Segens lautet, der Herr segne dich und behüte dich. Wenn man im Wörterbuch unter Segen nachguckt, dann findet man jede Menge Definition, Gedeihen, Fülle, Lohn, Glück, Wohlergehen und Erfolg. Und immerhin ganz am Schluss auch Heil und Seelenheil. Das klingt schon gut, aber ich glaube, hinzu kommt beim Segen auch noch das Behüten. Das ist nicht ist ein unheimlich schönes Wort. Wer behütet ist, wer einen Hut trägt, der ist geschützt vor Sonne und vor Regen. Oder wer als Bauarbeiter oder Fahrradfahrer, da sollten wir einen Helm tragen, einen Hut, Helm trägt, der es behütet beim Sturz oder wenn Gegenstände herabfallen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ich glaube, das sind die Worte vom Segen, die uns erstmal am fremdesten sind. Dabei spielt das Leuchten und das Strahlen von Augen in der Literatur eine ganz große Rolle. Wenn uns jemand liebt und uns ansieht und dabei seine Augen leuchten, dann tut uns das gut. Und so will der Herr uns anschauen, mit leuchtenden Augen und einem lächelnden Blick. Er will uns das wohltuende Gefühl geben, du bist geliebt. Und er will uns gnädig sein, so wie es im Psalm 103 heißt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So schaut er uns an mit leuchtendem Angesicht. Der dritte Teil, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Zusätzlich zu dem leuchtenden Blick kommt das Erheben. Man kann das hebräische Wort auch mit Zuwenden wiedergeben. Das meint den Blick fest auf jemanden richten, nicht mit zusammengekniffenen Augen, sondern den anderen aufmerksam und mit offenen Augen ansehen. Wenn mich der Herr so anschaut, muss ich nicht wegschauen. Denn die Bibel sagt, dass vor dem Angesicht Gottes eigentlich keiner bestehen kann. Aber Gott sieht mich an und ich darf wissen, er kennt mich. Und er ist in Jesus für mich da. Es ist Friede zwischen ihm und mir. Und damit kommt eben der Segen zum Schluss mit dem Frieden. Alles, was in diesem Segenswort steckt, gipfelt darin, dass wir Frieden finden sollen. Nicht erst am Ende unseres Lebens, sondern schon hier und jetzt. Wir sollen Frieden haben und wir sollen zufrieden sein. Welche Auswirkungen kann dieser Segen haben? Ich glaube, große. Wenn wir das ernst nehmen und an uns heranlassen, dann können wir das gar nicht hoch genug ansetzen. Wenn wir das hören, diese Worte, dann kann das etwas mit uns machen. Ein Kollege schreibt in einer Predigthilfe von einer Frau, die nach dem Gottesdienst zu ihm gekommen ist und gesagt hat, die Glocken haben mich magisch angezogen. Und kommt dann zu ihm in die Sakristei und sagt, sie hätte eigentlich ganz wenig verstanden. Es wäre ihr alles fremd gewesen. Die Leute haben sich komisch verhalten. Ehrlich gesagt war es auch ein bisschen langweilig zwischendurch. Aber die letzten Worte, die hätten ihr Gefühl ganz tief erreicht. Und mit den letzten Worten meinte sie den Segen. Und dann erzählt sie dem Pfarrer, dass sie eigentlich mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Leben zu nehmen. Und plötzlich hat sie gespürt, es gibt noch mehr. Bei all dem, was sie an Schweren erlebt hat, es gibt noch mehr und es gibt Frieden für sie. Das kann Gottes Segen wirken. Und darum lasst uns aufmerksam zuhören. Am Ende beim Segen, mit offenen Ohren und mit noch offenerem Herzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.